ARD.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Ende gut, alles gut, nur halt Stunden später als geplant. Stunden vorher war die Stimmung nämlich ganz anders. Zwischen Schock bei den meisten, es soll sogar Tränen gegeben haben, und Schadenfreude bei manchen in der Opposition. Der Grund?
Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Mit Ja haben gestimmt 310 der Abgeordneten, mit Nein haben gestimmt 307, Enthaltungen 3. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Hier ist Berlin Code, euer Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit einer Sonderfolge. Ich bin Linda Zervakis. Wir haben ja gesagt, Sonderfolgen gibt es immer dann, wenn was Besonderes passiert. Haben wir gestern gesagt, weil wir dachten, reicht ja jetzt, wenn die SPD ihre Minister bekannt gibt. Und heute ist tatsächlich auch wieder was Historisches passiert. Es ist tatsächlich das erste Mal, ne, das gab es so in der deutschen Geschichte noch nie. Friedrich Merz, der einzige Kandidat fürs Kanzleramt, ist im ersten Wahlgang gescheitert. Und das hört sich jetzt so an, als hätte ich das von Anfang an mitbekommen. Ich will nur mal sagen, ich musste heute Morgen zum US-Konsulat hier in Berlin und da muss man alles abgeben. Also ich habe mich quasi wieder so gefühlt wie in den 80ern. So, und sitze dann 3 Stunden später im Taxi und der Taxifahrer macht das Radio an und ich so, das glaube ich jetzt nicht. Ihr wollt mich verarschen. Und der erste Gedanke war, okay, es gibt heute wieder eine Sonderfolge von Berlin Code, weil das kann es nicht geben. Das mache ich natürlich auch nicht alleine. Also hab bloß keine Angst, dass ich hier Selbstgespräche führe. Bei mir sind die ARD-Korrespondenten Uli Haug und Moritz Rötle, die heute den ganzen Tag über auf den Fluren des Bundestags unterwegs waren und mit vielen geredet haben, kann man so sagen, oder? Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Ja. Habt ihr euren Zählerstand angehabt? Also wisst ihr, wie viele Kilometer ihr irgendwie abgelaufen seid?
Ich könnte gucken, aber es dauert jetzt zu lang. Viel. Der Bundestag ist groß.
Habt ihr das geglaubt heute? Habt ihr das kommen sehen? Wir haben doch gestern noch drüber gesprochen, dass das alles, das wird jetzt ratzifatzi gehen und dann geht's endlich los. Und dann das. Warum?
Also bei mir ging es heute mit dem Frühdienst los, ja, richtig früh. Und ich habe mir dann natürlich auch die ganzen Interviews heute Morgen alle reingezogen, die so in den Frühstücksfernsehen und überall gelaufen sind. Und wenn ich mir das so angehört habe, Herr Frey beispielsweise von der CDU, da war völlig klar, Friedrich Merz wird gewählt, keine Probleme. Das wird eine schnelle Nummer und um 12 Uhr mittags ist mein Frühdienst zu Ende. Wir wissen alle, es ist anders gekommen.
Also es hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber... Also ich hatte heute Morgen um 8 Uhr einen Termin mit einer Schule im Rahmen des Tags der Pressefreiheit. Da gehen Journalisten in Schulen und sprechen mit denen. Gruß an die Galileo-Schule in Bexbach. Und ich habe denen erzählt, dass zumindest das Szenario es gibt, dass Friedrich Merz durchfällt. Die sind meine Zeugen. Stimmt wirklich.
So, und warum ist es dazu gekommen? Habt ihr eine Erklärung dafür?
Im Endeffekt gibt es am Ende dieses Tages 3 Theorien, wie es dazu kommen konnte. Möglicherweise wollte jemand in der SPD hier noch Friedrich Merz eine von Bug knallen im Endeffekt, um es mal so auszudrücken, weil man eben auch über Aussagen von ihm und Verhaltensweisen in der Vergangenheit sauer gewesen ist, also Stichwort kleine Paschas oder dass er eben mit der AfD mal diese Migrationsabstimmung gemacht hat. Das ist eine Theorie, die es gibt. Eine weitere Theorie ist, dass viele auch oder zumindest die einigen Abweichler auch in der Union, die es vermutlich gegeben hat, mit seiner Politik sauer gewesen ist. Also dass er beispielsweise die Schuldenbremse so schnell geschliffen hat und so viel Schulden machen will. Und vielleicht gibt es auch welche, die eben möglicherweise auch sauer waren, weil sie bei den Posten, die jetzt alle vergeben worden sind, nicht berücksichtigt worden sind.
Ich glaube, alle 3 Theorien haben was für sich und werden irgendwie ein bisschen stimmen. Ich glaube nicht an die Theorie, die sagen, das war nur die SPD. Ich glaube aber auch nicht an die Theorie, die sagt, das war nur die CDU oder die CSU. Das war eine Koproduktion. Die haben das gemeinsam verbockt. Da haben Abgeordnete aus allen beiden Fraktionen mit Nein gestimmt, ohne sich vielleicht bewusst zu sein, was sie damit auslösen, möglicherweise. Und am Ende haben sie es wieder eingefangen, aber der Schaden ist natürlich da.
Und ich habe noch eine Theorie, Moritz, vielleicht kannst du was dazu sagen. Lars Klingbeil ist ja jetzt Last Man Standing bei der SPD, also der, der sich durchgeboxt hat, der alle alten Ampelminister aus dem Weg geräumt hat, außer Boris Pistorius. Und möglicherweise war das ja vielleicht auch so, nicht nur für Merz so ein kleiner Schuss vor dem Bug, sondern auch für Lars Klingbeil, weil eben er sich so radikal da durchgesetzt hat und viele links liegen gelassen hat.
Das kann schon tatsächlich so sein. Also ich glaube, das gilt tatsächlich für beide, für Klingbeil und für Merz. Die haben beide offenbar nicht genug kommuniziert über die Personalentscheidungen, die sie getroffen haben. Also dieser Prozess, wer wird was in der CDU, wer wird was in der SPD, der ist offenbar nicht genug kommuniziert worden. Wir hören ja auch aus Sachsen-Anhalt zum Beispiel, dass man da sehr unzufrieden ist mit der Ostwahl von Friedrich Merz. Also auch da kann man vermuten, dass da durchaus Unzufriedenheit herrscht. Also vielleicht sind beide etwas zu naiv, Friedrich Merz und Lars Klingbeil, zu naiv an diese Wahl rangegangen und haben das Szenario, dass das schiefgehen könnte, auch nicht so richtig durchgespielt.
Und dann hat man ja aber auch den ganzen Tag über immer wieder gehört, dass wohl einige das Wahlprozedere nicht richtig durchschaut haben und dass sie deshalb nicht gleich für Merz gestimmt hätten. Wie glaubhaft ist das?
Also, diese Nummer, die wir heute zum ersten Mal im Bundestag bei einer Kanzlerwahl erlebt haben, die hat es schon relativ häufig bei Wahlen zum Ministerpräsidenten in Landtagen gegeben. Und da ist es eigentlich immer relativ einfach. Ne? Da kann das schon mal vorkommen, beispielsweise bei Annegret Kramp-Karrenbauer im Saarland war ich mal selber dabei. Die hat auch im ersten Wahlgang nicht die Mehrheit gehabt und dann hat man halt schlicht und einfach den zweiten Wahlgang gestartet. Und es kann durchaus sein, dass heute einige sich das gedacht haben und der Meinung waren, naja, im ersten Wahlgang stimme ich mal nicht für Friedrich Merz. Ich glaube nicht, dass das eine abgestimmte, konstatierte Aktion war, sondern dass da halt welche sauer waren und gesagt haben, naja, ich bin immer noch ein frei gewählter Abgeordneter und ich kann nach meinem besten Wissen und Gewissen entscheiden und das dann gemacht haben. Denen war aber nicht so klar, dass es dann dieses sehr, sehr komplizierte Prozedere gebraucht hat, damit es heute überhaupt noch zu diesem zweiten Wahlgang gekommen ist.
Ich glaube da nicht dran. Ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran. Also, in beiden Fraktionssitzungen ist vor der Abstimmung heute Morgen beim Zählappell nochmal deutlich gesagt worden, was die Konsequenzen sind, wenn das schief geht. Denen war allen bewusst, das sind Abgeordnete des Deutschen Bundestags, das sind nicht irgendwie Hinz und Kunz, sondern das sind Berufspolitiker. Wenn die dann so naiv drangehen könnten, ich halte das für eine Schutzbehauptung und diese Schutzbehauptung geht auch noch völlig nach hinten los, weil sie den Abgeordneten völlige Naivität unterstellt. Und wenn das die Schutzbehauptung ist, dass da erwachsene Abgeordnete, die Berufspolitiker sind, die in eine Kanzlerwahl gehen und sagen, ach, ich stimme mit Nein, und dass man denen unterstellt, dass sie nicht wissen, was sie da tun. Also Entschuldigung, wo sind wir denn? Das ist der Deutsche Bundestag. Die machen unsere Gesetze. Ich erwarte, dass die alle wissen, was sie tun. Und ich erwarte auch, dass die Führung da sagt, da nicht uns irgendeinen Bullshit erzählt, dass da irgendwelche naiven Herangehensweisen sind. Nein, die wussten, was sie tun. Und es hat sich aber zusammengetan. Alle haben einzeln Nein gesagt und am Ende war die Katastrophe da.
Das ist ja eine geheime Wahl. Glaubt ihr, man kriegt jemals raus, wer nicht für ihn gestimmt hat?
Das ist wirklich schwierig und das wirklich auch seriös zu beantworten. In den wenigsten Fällen, auch in der Vergangenheit, ist das irgendwie mal öffentlich geworden, wenn jemand eben dafür gesorgt hat, dass ein Ministerpräsident durchgefallen ist. Insofern, ich glaube schlicht und einfach, das wird sich nicht mehr aufklären lassen. Und das ist aber natürlich auch das Problem, was Friedrich Merz aus diesem Tag mit rausnimmt. Mhm. Also ich glaube schon anhand des Ergebnisses des zweiten Wahlganges, an die Theorie, dass das quasi ein Schuss vor den Bug war. Also, dass man ihm ein Zeichen setzen wollte, dass das kein strukturelles Problem ist, dass also Friedrich Merz mittelfristig bei Abstimmungen immer damit rechnen muss, dass er strukturell keine Mehrheit bekommt. Also, dass schlicht und einfach 10, 20 Abgeordnete nicht mit ihm zufrieden sind und auch nicht mit seiner Politik zufrieden sind. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, so wie es Moritz angedeutet hat, das waren einzelne Abgeordnete, die nicht abgestimmt gehandelt haben, aber die dann letztlich dafür gesorgt haben, dass es eben zu diesem ersten katastrophalen Wahlgang gekommen ist.
Also es gibt Vermutungen. Es gibt einen Unionsabgeordneten, der irgendwie, glaube ich, einen Facebook-Post oder irgendwas gemacht hat, seine Unzufriedenheit deutlich gemacht hat, da aber nicht deutlich geschrieben hat, dass er mit Nein stimmen würde. Und aber da gibt es natürlich die Vermutung, dass er das sein könnte. Unter anderem, es gab vor ein paar Wochen einen Artikel, wo, glaube ich, 6 oder 7 SPD-Abgeordnete drin standen, die da gesagt haben, sie können Friedrich Merz nicht wählen. Die sind wohl heute alle gefragt worden, ob sie das noch der Stand sei oder ob sie jetzt wählen könnten. Und die haben alle gesagt, ja, wir wählen Friedrich Merz. Aber natürlich sagt das auch keiner, der jetzt Friedrich Merz nicht gewählt hat, weil also das würde ja zusätzlich zu dem Schaden, der jetzt entstanden ist, holst du dir dann auch noch einen persönlichen Schaden rein, wenn du sagst, ja, und ich bin übrigens verantwortlich für den ganzen Mist hier. Das macht jetzt keiner, das wird auch eher nicht rauskommen. Vielleicht schreibt irgendeiner mal in seinen Memoiren, ich habe damals fast Friedrich Merz gestürzt.
Das ist aber auch das, was man dann sehr unterschiedlich bewerten kann. Ne? Man kann auf der einen Seite sagen, ja, das sind frei gewählte Abgeordnete, die stimmen eben nach ihrem Gewissen ab. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch feige. Also man hätte natürlich dem jeweiligen parlamentarischen Geschäftsführer anzeigen können, dass man ein Problem mit dieser Abstimmung hat. Das hätte aber natürlich auch Konsequenzen für die komplette Legislaturperiode, wenn man eben so ein unsicherer Kantonist ist.
Uns hat natürlich auch interessiert, was die Leute draußen denken, ob die damit gerechnet haben. Und da hören wir gerne mal rein.
Ich bin ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, das wäre so eine Pflichtaufgabe quasi. Es geht einfach so durch.
Ich habe die Nachricht vorhin erfahren. Ich war erstmal schon baff und habe mich gefragt, wie es dazu kommen konnte. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Signal, ne? Dass viele nicht hinter Merz stehen. Und von daher finde ich es nicht schlecht erstmal.
Hat er verdient? Die Koalition ist jetzt schon auf tönernen Füßen, also sind wir ganz ehrlich.
Ich denke, es waren alles sicher gewesen, dass er im ersten Wahlgang gewählt wird. Aber wahrscheinlich seine früheren Sünden hat sich der eine oder andere revanchiert.
Ich bin tatsächlich verwundert, dass viele davon ausgegangen sind, dass der es nicht im ersten Wahlgang schafft, oder? Also ich wäre jetzt, also auch nachdem, wir haben ja gestern einen Abend noch gesprochen und eigentlich war ja auch gestern das Bild so, war so eine Einigkeit und jetzt geht's los und das wollte man ja auch nach draußen demonstrieren und jetzt das. Also wundert euch das, dass die Menschen so reagieren?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil Friedrich Merz, also nagel mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest, aber in meinen Augen geht Friedrich Merz in seinen Beliebtheitswerten als einer der unbeliebtesten Kanzler der Geschichte quasi in das Amt. Also so unbeliebt war vermutlich vor ihm noch nie jemand. Und das schlägt sich natürlich dann auch in der Meinung der Menschen draußen nieder. Die sagen dann, der hat uns enttäuscht, der ist der SPD zu sehr entgegengekommen, der hat das mit den Schulden jetzt wieder so gemacht, obwohl er es im Wahlkampf anders versprochen hat. Der Fünf-Punkte-Plan kommt nicht in Sachen Migration. Und das schlägt sich nieder. Und dann ist vielleicht so auch so eine insgeheime Schadenfreude, dass das nicht geklappt hat. Durchaus denkbar.
Uli, du bist ja bei der Union öfter und hast ja auch mit Friedrich Merz oft gesprochen. Wie hast du den heute erlebt? Was hat das mit dem gemacht?
Das hat ihn, wenn man ihn beobachtet hat, schon sehr stark beschäftigt. Und die Situation war ja auch ganz besonders. Ich habe live kommentiert, als eben es darum ging, das Ergebnis zu verkünden. Und da hatte man eben schon das gesehen. Da hat sich oben am Tisch der Parlamentspräsidentin eben so eine Traube gebildet. Da waren die ganzen parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Und man hat gesehen, da läuft etwas aus dem Ruder. Das hat man den Gesichtern ablesen können. Und dann gab es ja nach und nach die ersten Informationen, dass das für Friedrich Merz nicht reichen wird. Und es hat dann im Nachgang geheißen, ja, er wäre darauf vorbereitet. Ich glaube das ehrlich gesagt in der Endkonsequenz nicht.
Was wird das jetzt mit ihm machen? War ja sonst eigentlich immer, stand er da und hat gesagt, so, jetzt greifen wir durch und jetzt geht's voran. Also ja, immer eine gewisse Stärke und auch eine gewisse Arroganz. Was glaubst du, wie wird er das aufnehmen und auch verarbeiten für die zukünftige Arbeit der Koalition?
Also Friedrich Merz ist 69 Jahre alt und es bleibt zu hoffen, dass ihn eben dieses Amt dazu bringt, auch nochmal etwas dazu zu lernen. Und was man immer hört, das Kanzleramt ist eine wichtige Aufgabe, die eben auch diejenigen, die es dann mal irgendwann innehaben, zur Demut bringen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was er heute lernen konnte, lernen musste, dass er eben möglicherweise auch in diese Koalition, die er jetzt gebildet hat, anders hinein kommunizieren muss und auch nach außen anders auftreten muss.
Ich bin wenig optimistisch, dass sich Friedrich Merz mit 69 Jahren noch ändern wird. Das Problem, dass Menschen, die in solche Positionen gekommen sind, ja oft haben, das haben wir bei Olaf Scholz gesehen, das haben wir aber auch bei Angela Merkel gesehen und wir haben es auch schon bei Gerd Schröder gesehen und eigentlich auch bei Helmut Kohl. Wenn die in diesen Positionen sind, dann sagen die sich, ich bin in diese Position gekommen, weil ich so bin, wie ich bin. Mit meinen Stärken und Schwächen bin ich in diese Position reingekommen. Und wenn ich was ändere, dann gehe ich Gefahr, dass ich diesen Erfolg wieder verliere. Also bleibe ich lieber so, wie ich bin. Und deswegen wird sich da nicht viel ändern, glaube ich nicht.
Und trotzdem hat er ja aber ordentlich auf die Mütze bekommen. Also er ist Kanzler zweiter Wahl sozusagen. Das wird schon, glaube ich, doch auch was mit ihm machen, oder nicht?
Ich glaube, ehrlich gesagt, er ist hart im Nehmen. Weil wenn wir uns zurückerinnern, er musste mehrere Anläufe nehmen, beispielsweise zuletzt, um überhaupt CDU-Vorsitzender zu werden. Also er hat in seiner sehr, sehr langen politischen Karriere auch schon sehr herbe Niederlagen kassieren müssen. Heute ist es eben noch mal gut ausgegangen. Insofern Mund abputzen und weitermachen. Ich glaube, das ist das, was er vermutlich sich dabei heute denken wird.
Es gibt ja Menschen, die sagen, naja, für Friedrich Merz ist der zweite Wahlgang ja schon ein Rekord. Er hat ja drei Wahlanläufe gebraucht in der CDU, um Chef zu werden. Also der zweite Wahlgang ist in seinen Augen ist schon besser. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht sogar im ersten Anlauf.
Aber für mich ist völlig klar, wenn er diesen zweiten Wahlgang nicht heute gewonnen hätte, dann wäre es das gewesen.
Oh Gott,
dann hätten wir eine richtige Regierungskrise.
Das war
gehabt.
Auch eine Befürchtung, die es auf der Fraktionsebene, das ist diese Ebene, wo die Fraktionen tagen im Bundestag, auch durchaus gab, die diskutiert wurde, dass natürlich, wenn es da eine konzertierte Aktion gegeben hätte, zum Beispiel in der CDU-CSU-Fraktion, dass dann natürlich die jetzt auch die Chance gewittert haben hätten können, dass man Friedrich Merz auch erledigen kann, wenn man jetzt nochmal Nein stimmt. Es gibt Gegner in der Fraktion, die er da hat. Und die hätten natürlich, wenn es konzertiert gewesen wäre, das auch beenden können.
Was heißt das jetzt für die Arbeit der Koalition? Also jetzt müssen Lars Klingbeil und Friedrich Merz noch mehr Attacke oder Gemeinsamkeit demonstrieren. Was glaubt ihr, Uli?
Es geht eher, glaube ich, um die Frage der Gemeinsamkeit und um die Frage, Vertrauen aufzubauen. Ja? Also diese Führungskräfte dieser Koalition versuchen uns eben seit Wochen zu vermitteln, dass eben in diesem Regierungsbildungsprozess es zu Vertrauen gekommen ist. Und heute sollte es offenbar auch nochmal vertrauensbildende Maßnahmen geben, weil Friedrich Merz offenbar Bier aus dem Sauerland mitgebracht hat und dann auch noch nach der ersten Kabinettssitzung feiern wollte. Aber
hat er alleine erstmal getrunken, um klarzukommen.
Waren eh nur 10 Liter. Ich weiß nicht, für wen das hätte reichen sollen. Wenn er ein paar Sauerländer eingeladen hätte, wäre das zu wenig gewesen wahrscheinlich.
Vielleicht hat er Schnaps dabei gehabt. Man hat eben versucht zu suggerieren, dass man eben Vertrauen aufgebaut hat, aber die gibt es eben nur unter, wenn überhaupt, unter den Führungskräften. Die muss aber über die ganze Fraktion hinweg wachsen.
Ich habe heute mit einem Abgeordneten der SPD dann gesprochen, als das alles passiert war. Und es gab ja das Thema, dass wenn man die CDU gefragt hat, wer war jetzt schuld, haben die alle auf die SPD gezeigt. Und wenn man die SPD gefragt hat, wer ist schuld, haben die gesagt, wir haben alle mitgestimmt. Bei uns hat keiner mit Nein gestimmt, das war die CDU und die CSU. Und da hat mir dieser Abgeordnete gesagt, das ist natürlich völliger Blödsinn, dass wir so in eine Koalition gehen. Und da hat er wahrscheinlich recht. So mit dem Finger aufeinander zeigen, ist ja kein harmonisches und konstruktives Verhalten. Sondern eigentlich hätten sie sagen müssen, okay, es ist passiert, das Kind ist in den Brunnen gefallen, egal wer schuld ist, wir versuchen das jetzt konstruktiv zu retten und der nächste Wahlgang muss jetzt klappen. Aber mit dem Finger aufeinander zeigen, das lässt nichts Gutes erahnen für diese Koalition.
Was ja auch noch quasi neu war heute, damit diese zweite Abstimmung so schnell wie möglich auch über die Bühne gehen konnte, dafür brauchten Union und SPD nun ja auch Stimmen der Grünen und der Linkspartei. Sie brauchten eine Zweidrittelmehrheit und dafür wurde mal kurzerhand der Unvereinbarkeitsbeschluss der Union mit der Linkspartei ausgehebelt. Erklärt mal ganz kurz, was das ist. Und das heißt, die Union hat mit der Linkspartei geredet. Uli, erklär. Das ist ja auch ein Bild, was man ja so schnell nicht zusammenkriegt.
Nicht zu Staub zerfallen.
Ja, also diesen Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen Union und Linke gibt es auf Parteiebene eben schon länger in der Union. Der ist eigentlich eine Grundregel für die CDU und auch für die CSU, wobei das in Bayern natürlich nicht so die Rolle spielt. Und jetzt hatten wir eben zumindest, was die Abläufe im Bundestag angeht, die Situation, dass Friedrich Merz, dass die Union auf die Linke angewiesen war, damit eben heute noch formal dieser zweite Wahlgang stattfinden konnte. Und deswegen mussten die heute eben, damit sie zu einer Zweidrittelmehrheit kommen, klar mit der SPD reden, aber vor allem eben mit den Grünen und den Linken. Und das ist jetzt keine inhaltliche Einigung in irgendeiner Sachfrage, aber es war zumindest bei diesen Formalitäten heute eben eine Annäherung, weil Friedrich Merz und die Union auf die Linke angewiesen war.
Ich glaube ja, dass das für Friedrich Merz quasi ein Glücksfall war, dass das heute so passiert ist. Weil natürlich, er geht in diese Koalition, er geht in diese Legislaturperiode in einer Situation, wo es eben keine Zweidrittelmehrheit ohne Linke oder AfD gibt. Und in seiner Partei gibt es auch Stimmen, zum Beispiel den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther. Und diese Stimmen sagen, wir müssen mit den Linken eh reden. Wir müssen diesen Unvereinbarkeitsbeschluss beenden. Und heute ist das einfach so en passant passiert, ohne dass es große Diskussionen darum gab, ohne dass das in der Partei ein großer Aufschrei hätte passieren können, weil gar nicht die Zeit dafür war und weil das, was man hätte riskieren müssen, wenn man es nicht gemacht hätte, nämlich die Kanzlerschaft von Friedrich Merz, ein viel zu hoher Preis gewesen wäre. Jetzt ist dieser Unvereinbarkeitsbeschluss gefallen. Jetzt können sie quasi in dieser Legislaturperiode mit den Linken auch wieder Sachen machen, wenn sie nötig sind. Man muss ja nicht immer mit denen stimmen, aber wenn sie nötig sind, kann man sagen, okay, wir haben es ja schon mal gemacht und ja, es tut auch nicht besonders weh.
Es war eine Annäherung.
Aber für die Demokratie am Ende. Das steht doch am Ende dann dahinter. Ne? Jetzt gibt es natürlich, die Opposition haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Die dürfte sich sehr gefreut haben. Also die AfD, wie kann die das für sich nutzen?
Also ich glaube, dass das sehr stark auf die AfD eingezahlt hat. Und zwar wird die das jetzt wie eine Monstranz vor sich hertragen und wird immer wieder den Finger in die Wunde legen und eben sagen, hier Friedrich Merz, der sich ja, das muss man fairerweise sagen, sehr klar auch teilweise gegen die AfD positioniert hat, unabhängig von dieser Abstimmung, der auch immer auch sehr radikal sich da gegenüber der AfD geäußert hat, auch feindschaftlich, muss man sagen, geäußert hat, der hat jetzt keine Mehrheit gehabt und das wird ihm die AfD im Bundestag immer und immer und immer wieder aufs Brot schmieren. Also ich glaube, das werden wir noch länger hören und beispielsweise Alice Weidel hat ja heute auch gesagt, naja, also wenn Merz ist für sie eben aus den Gründen, die ich eben genannt habe, nicht wählbar, aber wenn sich da ein Jens Spahn hinstellen würde, dann würde man den dann wählen. Also da gibt es auf der anderen Seite so Versuche, sich auch anzunähern. Und auf der anderen Seite hat man jetzt eben dieses Pfund, dass man da immer und immer wieder dieses Argument von heute wieder hervorholen kann. Insofern, das hat auf die AfD eingezahlt.
Ein Bild, was die AfD ja immer wieder bemüht, ist das Nicht-Funktionieren dieser staatlichen Institutionen, also die Verächtlichmachung unseres Systems. Und sie kann jetzt natürlich wieder sagen, noch nicht mal SPD und CDU und CSU kriegen es hin, im ersten Wahlgang einen Kanzler mehr zu wählen. Die können sagen, das System ist kaputt.
Die politische Mitte hat ein Problem, ein riesiges Problem. Das ist das, was die AfD dann auch sagen wird.
Und auch ausnutzen wird, oder?
Zumindest versuchen wird, ja.
Ja. Und was glaubt ihr, bedeutet dieser heutige Tag für das Ansehen Deutschlands?
Also es war auf jeden Fall kein guter Tag für das internationale Ansehen Deutschlands, weil Friedrich Merz ja schon im Vorfeld seiner Kanzlerwahl auch im Ausland aufgetreten ist und zum Beispiel Emmanuel Macron getroffen hat, mit anderen Staatschefs gesprochen hat und immer gesagt hat, ja, Ampelzeit in Deutschland, das war eine schwierige Zeit, aber jetzt kommen wieder stabile, gute Zeiten. Und an seinem ersten Tag, wo er gewählt wird, ist die Botschaft, die von dieser Wahl auch nach Europa in die Welt hinausgeht, Friedrich Merz ist nicht so stark, wie er tut. Er hat auch die gleichen Probleme im Prinzip, die Olaf Scholz hatte, nämlich eine Koalition, die ihm nicht bedingungslos folgt. Und das ist im Ausland natürlich sehr klar wahrgenommen worden und da hat man wahrscheinlich auch Bauchschmerzen, weil Deutschland ein wichtiger Player eigentlich ist in Europa und in der Welt.
Und Merz hat es ja auch Anfang der Woche, als der Koalitionsvertrag unterschrieben worden ist, auch nochmal betont. Er hat gesagt, Deutschland muss wieder die starke, wirtschaftlich starke Führungsmacht in Europa werden. Es muss quasi diesen Dreiklang geben, gemeinsam mit den Polen, mit den Franzosen. Und Deutschland geht im Endeffekt in diesem Gleichklang voran. Und jetzt kriegt er so im ersten Wahlgang eine von Bug. Das ist eigentlich aus meiner Sicht außenpolitisch noch der viel größere Schaden. Also innenpolitisch, wenn diese Regierung irgendwie seriös ins Arbeiten kommt, in den Alltag kommt, wenn sie die Probleme angeht, wenn es Veränderungen gibt, dann ist das in einem halben Jahr vergessen. Aber das, was heute außenpolitisch an Schaden angerichtet wird, das wird ihm natürlich auch immer noch mal vorgehalten. Stichwort Lame Duck. Also Leute wie Donald Trump oder so, die haben das ganz sicher, ganz bewusst heute wahrgenommen, was da passiert ist.
Jetzt sind wir ja am Ende dieser Folge angekommen und ich würde so gerne mit dem Wort Zuversicht rausgehen. Jetzt hat sich die Koalition ja eigentlich auch vorgenommen, mit Zuversicht nach vorne zu schauen. Könnt ihr das auch noch? Vorsichtig gefragt, Moritz.
Vorsichtig auf jeden Fall, ja. Also was man zum Beispiel, womit man positiv rausgehen kann, ist, das war heute keine Staatskrise, denn wir haben klare Regeln, ja. Was passiert, wenn sowas passiert. Dann hat man eine Regel und dann wird kurz geguckt, wie wenden wir die an, wie können wir die auslegen und dann gibt es eine Regel und dann geht es weiter. Unser Grundgesetz ist ein sehr gutes Grundgesetz, weil es eben dafür sorgt, dass wir nicht unregiert werden. Es gibt nicht den Moment, wo es keinen Kanzler, keine Bundesregierung gibt. Es war vielleicht eine kleine Koalitionskrise, die erste, wahrscheinlich die erste Koalition, die ihre erste Koalitionskrise noch bevor sie einen Kanzler gemeinsam gewählt hatte, aber es ist durchaus möglich, dass man sich jetzt nochmal zusammenrappelt, dass man jetzt mal 100 Tage irgendwie ein gutes Programm macht, gut regiert und dann ist das vielleicht auch vergessen. Dafür war auch wichtig, dass das heute dann im zweiten Wahlgang direkt zeitnah passiert ist. Aber natürlich liegt auch ein Schatten auf dieser Koalition. Es wird immer die Möglichkeit im Raum stehen, dass es da Abgeordnete gibt, die nicht bedingungslos folgen und dann ist die Frage, bei welchen Themen äußert sich das nochmal. Also Friedrich Merz kann eben nicht sicher sein, dass er die Kanzlermehrheit hat und das schon am ersten Tag. Und das ist wirklich ein Rekord für einen deutschen Kanzler.
Was ich positiv rausziehe aus dem Tag, ist sicherlich das Verhalten der Grünen und der Linken, weil die eben ganz klar gesagt haben, Deutschland braucht klare Verhältnisse. Wir brauchen jetzt eine Regierung, auch wenn wir nicht daran beteiligt sind. Wir werden bei den Verfahren das Ganze nicht irgendwie blockieren und in die Länge ziehen, sondern wir werden die Verfahren, wie sie heute geplant worden sind, also dass man zwei Wahlgänge an diesem Tag macht, mitgehen. Sie haben aber auch ganz klar die Rolle der Opposition eingenommen, haben gesagt, Friedrich Merz und die SPD, diese Koalition, die können wir angesichts der Pläne, die die haben, nicht wählen. Also inhaltlich klare Abgrenzung. Friedrich Merz auch nicht gewählt. Klar gesagt, er muss selbst schauen, dass er mit CDU, CSU und SPD eine Mehrheit hat. Aber die Verfahren, die hat man nicht blockiert und in die Länge gezogen. Und das zeigt aus meiner Sicht auch, dass es in Deutschland durchaus noch konstruktive Politik gibt.
Okay, und damit kann ich besser aus dieser Folge rausgehen. Ich hoffe, ihr auch. Vielen, vielen Dank, Uli Haug und Moritz Rötle, dass ihr da wart und uns das alles erklärt habt. Und wenn ihr denkt, oh, ich habe trotzdem noch so viele Fragen dazu, dann bitte, bitte her damit. Gerne eine Mail schreiben an berlincode@ard.de oder gerne auch eine Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. Und wie immer gibt es zum Schluss auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar 2 Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Im Mittelpunkt steht ein Kollege von uns, das ist Kilian Pfeffer, hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio, der einen rätselhaften Fall lösen will. 1979 wird sein Onkel, der Sternjournalist Robert Pfeffer, in Beirut auf offener Straße von einem Killerkommando ermordet. Ein Cold Case, der auch noch 40 Jahre später nicht geklärt ist. Und in seinem Podcast forscht Kilian Pfeffer nach und stößt auf ein Netz aus Terrororganisationen und Geheimdiensten. Wen hat sich sein Onkel zum Feind gemacht? Wusste Robert Pfeffer Dinge, die er vielleicht besser hätte nicht wissen dürfen? Also, 2 Schüsse ins Herz ist ein Spin-off von Dark Matters. Zu hören in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe haben und dass wir uns wirklich erst wieder am Freitag hören. Also das meine ich positiv. Ja? So, dann sage ich...
Ich glaube, das wird funktionieren.
Ja, ne? Gut. Dann sage ich tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage es jetzt mal ganz zuversichtlich auch, bis Freitag.